Hallo Markus.
Hallo Nick.
Und herzlich willkommen zurück zum Mutmacher-Podcast. Mehr Arsch, weniger Hose. Wir wollen vom Machen zum Reden bringen und heute über das Thema Auszeit sprechen. Also Auszeiten, die unserem Leben vielleicht eine neue Richtung geben können. Wir haben da beide sehr viel Erfahrung schon gemacht in unserem Leben. Was ist für dich, Markus, der Unterschied zwischen Reisen und Urlauben?
Ja, für mich ist der Unterschied nicht besonders groß, weil ich meistens eben Urlaub mit Reisen verbinde. Also Urlaub war für mich immer Reisen. Also wenn ich freie Tage habe, dann bin ich unterwegs. Okay, mit Familie ist natürlich ein bisschen was anderes. Da reist man halt nicht so viel. Da bleibt man an einem Platz. Also gerade mit Kind, mit meiner Frau bin ich immer viel gereist, also nur gereist. Aber stimmt, mit Kind fährt man natürlich an Plätze, wo man bleibt, das ist richtig.
Ah ja, für dich ist es also, wo bleibt man eher und wo
aber
ist man?
Eigentlich ist es Reisen. Für mich ist Urlaub ist für mich grundsätzlich, also von meiner Natur her, ist es eher Reisen, unterwegs sein, neue Plätze sehen. Ich muss auch mal, wenn ich irgendwo bin, ich muss auch immer sofort raus, ich muss immer auf die höchsten Punkte steigen, ich muss immer auf den Berg hoch, um zu sehen, was drumherum ist. Ich muss, wenn ich in der Stadt bin, muss ich auf den höchsten Punkt steigen, um einfach mal mich orientieren zu können, wo bin ich hier eigentlich. Und ja, ich will eigentlich immer alles erkunden. Lauf stundenlang rum, irgendwie auch immer ohne Reiseführer. Ich kaufe gar keine Reiseführer groß mehr, sondern ich laufe einfach zu Fuß, laufe ich rum, lieber noch mit dem Fahrrad, hast halt einen größeren Radius, ne?
Das
und dann
stimmt.
gucke ich eben auf dem Rad, gucke ich mir an, wo sind eigentlich Hotels, die mir so gefallen können oder Gegenden. Also ohne vorher gebucht zu haben und da, wo ich mich wohlfühle, da lasse ich mich dann halt nicht.
Also den Zufall zulassen.
Ja, genau, ist das Zufall. Im Grunde ist es eher so ausprobieren. Ne? Ich fahre überall rum und mit Restaurants mache ich auch so. Es ist jetzt nicht Zufall, wo ich dann eben esse, sondern ich gucke mir schon so ein paar Sachen an und bevor ich mich nicht wohlfühle, gehe ich da nicht rein.
Also für mich ist ja der wesentliche Unterschied, sich aus der Komfortzone rauszuholen. Sich selbst. Also
Urlauben ist für dich aus der Komfortzone rauszuholen.
Ich finde, Urlauben ist so, ich will mir was Gutes tun, also möglichst wenig mich in Bewegung setzen, sondern irgendwie zu bleiben. Insofern stimme ich da mit deiner Einschätzung überein, aber das ist mehr so all-inclusive und ich setze mich an den Strand oder eben an einen Ort. Und dieses Reisen ist aber zu sagen, okay, ich mut mir auch Dinge zu, die unerwartet kommen, wo ich reagieren muss, die vielleicht auch nicht immer schön sind, aber vielleicht dann schön werden, weil ich eher so im Kopf habe, ich lasse mehr zu, was ich noch nicht kenne.
Ja, für mich ist es gar nicht interessant, dass du sagst, ich mute mir das zu. Genau, für mich ist es eigentlich, das ist eben das, worauf ich mich freue, auf das Ungewohnte. Und was eben anders ist, das ist ja für mich der Sinn eigentlich von Urlaub und von Reisen, dass man sich dem einfach aussetzt. Und deswegen ist es für mich auch keine Zumutung. Obwohl, wenn ich jetzt alleine mit dem Fahrrad eben in Afrika unterwegs war, ich hatte schon Angst. Ne? Ich hatte vorhin nach Ruanda gefahren mit meinem Rad, hatte ich monatelang Angst.
Ja.
Bei diesen ganzen Gräuelgeschichten, die ich da vorher gelesen habe. Aber in dem Moment, wo ich dann
aber
da
bin. Lass uns mal die Zuhörerin abholen, genau. Also, du bist mit dem Fahrrad alleine durch Afrika gefahren.
Ja, so, das ist jetzt ein falsches Bild, aber ich war öfters in Afrika und war eben mehrere Monate in Kenia und Tansania mit dem Fahrrad alleine und in Ruanda und Burundi und in Südafrika und in Marokko und Äthiopien und sowas alles mache ich halt mit dem Fahrrad und zwar alleine und ich bestehe eigentlich drauf alleine. Also einmal ist eine Freundin mit mir zusammen nach Südafrika gefahren, das war ihre Idee und dann bin ich halt mal zu zweit gefahren, aber das ist eben auch so eine Sportlerin durchtrainiert und da war klar, dass das funktioniert.
Okay, da war
aber
es.
Aber lieber mache ich es allein. Also grundsätzlich mache ich es, das war toll, aber grundsätzlich mache ich es lieber alleine.
Also zu deiner Afrika-Reise fällt mir ja noch eine kleine Anekdote ein, ne? Ich glaube, das war die Reise, die du geplant hattest, nach Kenia. Und ich weiß, wir hatten vor, einen gemeinsamen Freund in London zu besuchen. Und ich sah mich da in hippen Cocktailbars sitzen und eine gute Zeit mit euch verbringen. Und dann rufst du kurz vorher an und sagst, du Nick, können wir nicht ein Survival-Training machen, also ein Überlebenstraining? Damit ich weiß, wie ich Feuer machen kann oder keine Ahnung, alleine draußen übernachten. Und ich so, Okay. Und dann sind wir im Teutoburger Wald gelandet. Kannst du dich noch erinnern?
Naja, genau, ja, du hast mitgemacht. Also das war wirklich sehr beachtlich von dir. War eigentlich von mir nicht so nett im Nachhinein betrachtet,
Na
aber
gut, ich hätte ja auch
ich hatte
Nein sagen können.
ja, aber ich hatte natürlich so ein bisschen Schiss natürlich auch. Also das ist ja eben auch, du fährst da alleine zwei oder 3 Monate, 3 Monate hatte ich, glaube ich, geplant. Fährst du da los und dann willst du natürlich vorbereitet sein und ist eigentlich ja gar nicht meine Natur, mich so vorzubereiten. Aber dann habe ich dann auch mal so einen Fahrradreparaturkurs gebucht. Also ich habe sofort wieder alles vergessen. Aber ich habe es jedenfalls mal versucht, also, weil das fand ich schon spannend alles.
Ja, und also ich muss gestehen, dieses Feuer machen oder ohne Zelt im Wald zu übernachten, das habe ich zum Glück noch nie einsetzen müssen.
Ich habe auch dieses, also ich bin ja mit dem Zelt nach Afrika gefahren, meine ersten Afrika-Tour. Und das habe ich tatsächlich 3 Tage benutzt, aber dann war mir das einfach zu heikel, weil diese Geräusche da nachts, die du hörst, die kennst du alle nicht, ne? Und dann kommen Geräusche auf dein Zelt zu, du kannst nicht rausgucken. Du hörst da Geräusche in deinem Käfig, die du vorher nie gehört hast und fragst dich, was ist das jetzt, ja? Ist das jetzt ein Löwe oder ein Leopard oder keine Ahnung, was schlitzt jetzt jemand dein Zelt auf, ne? Ich denke da nicht an Menschen, also Menschen überhaupt nicht. In Afrika fühle ich mich sonst sicherer als in Berlin, Kreuzberg oder so. Aber es geht da eben eher so um Tiere, ne? Und um das diffuse Unsicherheitsgefühl, was man nachts eben als Mensch wahrscheinlich hat, ne? Tagsüber denke ich immer, kein Problem, Zelt und ich fühle mich sowieso sicher, habe keine Angst. Und nachts habe ich dann, mein Körper signalisiert mir Angst, ob ich das will oder nicht. Und deswegen habe ich das einfach mal mit dem Übernachten im Zelt, habe ich dann einfach mal gelassen. Und bei allen anderen Afrika-Fahrten habe ich mein Zelt auch direkt zu Hause gelassen. Ich dachte nur aus Sicherheitsgründen, weil diese Distanzen von einem Ort zum anderen sind in Afrika zum Teil sehr groß.
Ja.
Und wenn es dann konditionell nicht schaffst auf der
Klar.
Strecke, dann hast du wenigstens ein Dach über dem Kopf und
Bist du
vielleicht,
flexibler, ne?
naja, und die Löwen, die vielleicht im Zelt bist du vielleicht auch ein bisschen sicherer. Keine Ahnung, ne?
Aber sag noch mal, also bevor wir so ins Schwelgen unserer Erinnerungen kommen, es geht ja schon auch darum, dass wir so ein bisschen auch ja, anderen mitteilen wollen. Was ist das Besondere? Also warum lohnt sich sowas anzugehen oder für sich zu planen, gerade auch wenn man es eigentlich noch nie gemacht hat?
Also bei mir war
Warum?
der Ausgangspunkt, ich bin bei der Süddeutschen Zeitung damals entlassen worden als Journalist. Ich war da Politikchef und bin auch vollkommen zu Recht entlassen worden. Das sage ich wahrscheinlich auch erst jetzt. Früher hätte ich das sicher nicht so eingesehen. Und bei mir ist es so, ich muss immer, wenn was Negatives passiert, und das war ein Schock damals für mich, muss ich was Positives draus machen. Und dann habe ich zwar sofort andere Angebote gekriegt, als Journalist zu arbeiten, aber habe ich gesagt, nee, dann bin ich ja wieder im Rad. Und jetzt nehme ich mir eine Auszeit, jetzt mache ich, was ich sonst nicht gemacht hätte, ich steige auf den Kilimandscharo und fahre da mit dem Fahrrad hin. Und was interessant ist, finde ich, ich bin da wiedergekommen und hatte ein um mindestens 10 bis 20% gesteigertes Grundglücksempfinden, was sich
Okay.
vermute ich mal bis heute, vielleicht 20 Jahre später, gehalten hat, weil ich ein zusätzliches Urvertrauen gewonnen habe, weil du fährst mit dem Fahrrad alleine durch Afrika. Und es passiert ja nichts und du hast nur mit netten, freundlichen Menschen zu tun und du kommst gut klar. Und das war mir vorher nicht so bewusst, ne? Wie gesagt, weil ich einfach Angst hatte, so also auf mich gestellt habe. Und du fährst da mit so einem teuren Rad, fährst du durch die Gegend. Und also ich weiß noch, meine Kollegin damals, Bettina Gauss, leider verstorben, Afrika-Korrespondentin der Taz. Und die sagte wirklich so, und ich glaube, das war ihr Ernst, Markus, ich hoffe, also es ist eine Unverschämtheit von dir, dass du da hinfährst. Weil du provozierst die Leute mit deinem teuren Rad und deiner teuren
Ja,
Ausrüstung,
okay.
provozierst du die und setzt darauf, dass sie dich nicht überfallen, was die eigentlich
Ja.
machen müssten, was doch auch total verständlich wäre. Und dann war sie auch ziemlich verblüfft, dass ich so heil und gesund und strahlend zurückkam und sagte, ja, okay, deine Naivität, die ist wahrscheinlich so ansteckend und wahrscheinlich hast du viel gelächelt. Und ja, und so war es auch, ne? Also ich bin so super mit den Leuten klargekommen und es hat mir so ein Urvertrauen zusätzlich gegeben, zu dem, was ich eh habe. Und deswegen reisen und wenn es dann gut geht, kann ich nur empfehlen.
Ja, dieses Urvertrauen, das habe ich jetzt vor kurzem auch nochmal stärken dürfen bei mir. Ich war ja auf dem Jakobsweg unterwegs. Und so körperliche Anstrengung, anders als du. Ich würde ja nie ein Fahrrad nehmen und da wirklich den ganzen Tag und über Wochen zu fahren. Das würde ich körperlich, ja, würde mir das echt schlechte Laune geben. Auf dem Jakobsweg ist es jetzt nicht auf dem Fahrrad, in meinem Fall, sondern mit dem tagelangen Laufen. Also wir sind 12 Tage durchgelaufen. Und was mich schon sehr, sehr überrascht hat, wie regenerationsfähig der eigene Körper ist oder in dem Fall mein Körper. Also das hat mir so viel Kraft gegeben. Also ich bin abends da ins Bett gefallen und dachte nur so, morgen geht gar nichts mehr. Mir tut alles weh, ich kann mich nicht mehr bewegen, muss zum Teil rückwärts den Berg runterlaufen, weil das Knie sich merkt. Und am nächsten Tag stehst du auf und bist erstmal zumindest in so einer Konstitution, dass du sagst, ja, lass uns wieder loslaufen. Hat mich total überrascht.
Genau, so ist es aber, das ist ganz normal. Ich glaube,
Du meinst, das ist ganz normal?
ja, total, das gilt für Fahrradfahren und alles. Also da darf man Leute überhaupt nicht entmutigen. Also einfach los, raus auf die Füße, aufs Rad, egal was, ja. Und der Körper passt sich dann an. Okay, man darf nicht zu schwer sein, ne? Das ist irgendwie, aber man muss schon sehen, dass man irgendwie sein Gewicht ein bisschen reduziert, sonst geht es natürlich vielleicht nicht. Aber vielleicht auch trotzdem, der Körper schüttet einfach irgendwie auch so Belohnungsstoffe aus. Und das ist auch das Faszinierende. Ich fahre ja auch immer total gerne Berge hoch oder ich laufe auch gerne Berge hoch, weil mein Körper gibt mir dann Stoffe, die andere sich vielleicht irgendwie durch Drogen zuführen. Die brauche ich überhaupt gar nicht. Es ist zwar ein bisschen langwieriger, jetzt ein paar Stunden Fahrrad zu fahren und berghoch sich zu quälen, aber das Glücksgefühl, was dadurch vermittelt wird, das eben hat man sich irgendwie so selber verdient, ne? Und man hat keine Nebenwirkungen letztlich. Und vielleicht hat man mal Muskelkater, aber dann weiß man eben, woher der kommt. Und ist so ein bisschen stolz auf sich. Und Schmerzen durch Muskelkater, die haben mich noch nie gestört. Ja, und die gehen auch irgendwann, gehen die ziemlich schnell weg, wenn man eben wirklich dabei bleibt. Und deswegen, ich kann nur alle ermuntern, wirklich raus auf die Straße.
Also ich fand es schon eine Erfahrung, ne? Weil du liegst dann nachts und egal wie du liegst, also dir tut entweder irgendwas an der Hüfte oder an der Schulter. Also das fand ich schon eine sehr neue Erfahrung. Im Nachhinein würde ich dir zustimmen, also auf die hätte ich nicht verzichten wollen oder andersrum, diese körperliche Anstrengung, sich über seine eigene Grenze zu bringen, die hat nach circa einer Woche dazu geführt, dass es natürlich mental oder seelisch was auch mit dir macht, ne? Also, dass du stolz bist, oder ich gesagt habe, hey, du kriegst das hin, das stärkt dich erstmal, aber dass ich gemerkt habe, okay, auch im Kopf drehen sich auf einmal ganz andere Themen. Also entweder Themen, die ich schon weggelegt hatte oder Themen, von denen ich noch gar nichts wusste. Und bei diesem doch recht monotonen vor sich hinlaufen, ne, nach 1, 2 Stunden kommt so eine Art Flow, sage ich mal, rein, der dir Gedanken hochwirbelt, was ich schon echt gut fand.
Komischerweise bei mir überhaupt nicht. Also wenn ich Fahrrad fahre, wahrscheinlich, weil ich es so anstrengend mache. Bei mir muss man dazu sagen, man muss sowieso davon abkommen, also verallgemeinern. Wenn ich so das so lobe, diese körperliche Anstrengung und so, ich bin halt, ich nenne mich so Fußballer, weil einfach, ich war kein Profi oder so, aber ich habe immer viel Fußball gespielt und da geht man automatisch immer an seine Schmerzgrenze daran. Für mich ist Sport einfach Schmerzen. Das ist für mich normal.
Ja, aber
Aber
ich
eben.
vermeide das. Ich vermeide das. Deswegen bin ich kein Leistungssportler im Leben nicht.
Ja, kann ich verstehen. Ich bin auch kein Leistung. Ich war nie Leistungssportler. Aber na, wenn man gut sein will in irgendwas, dann muss man sich eben mehr anstrengen, vielleicht als andere. Und das sind dann Schmerzen, die akzeptiere ich, weil die eben auch dazu führt, dass man dann letztlich eben erfolgreicher ist. Und dadurch hat man vielleicht auch mehr Spaß an der ganzen Sache. Das hat auch was mit Teamwork zu tun. Man strengt sich auch für die anderen an und so, ne? Insofern ist das für mich, mein Leben lang ist das normal, dass man eben über bestimmte Grenzen vielleicht geht. Aber bei mir ist deswegen, wenn ich Fahrrad fahre, eben eigentlich Berge hoch und mit Gepäck, dann habe ich gar nicht, dann fehlt mir möglicherweise so ein bisschen der Sauerstoff, um überhaupt klare Gedanken zu fassen. Also im Grunde meine Gedanken kreisen sich eher um den Weg, zumal ich eben nie mit GPS oder mit Komoot fahre, sondern ich habe immer Fahrradkarten im Gepäck. Dann muss mir also immer selber suchen, wo ich überhaupt hin will, weil ich will mich da auch nicht auf die Technik verlassen und mein eigenes Gespür anhand von Karten ist viel wirkungsvoller, glaube ich, als das, was Komoot oder irgendwie so mir
Auch
anbietet.
Orientierungssinn schulen, ne? Das ja
Ja,
auch.
das ist eben genau. Ich habe das, glaube ich, eben noch, dass ich mich dann irgendwie zurechtfinde. Und Komoot und diese GPS, die führen an dem häufig auch vorbei. Ich vermute mal, wo kommerzielle Interessen berührt sind, wo man dann fährt man eben dann vielleicht die Straße, wo man eben was kaufen kann, ne, für bestimmten Läden.
Ja, aber kann manchmal echt von Vorteil sein.
Kann von Vorteil sein, aber ich nehme dann eben die Strecke, ich sehe dann eben anhand der Höhenmeter, okay, Moment mal, diese Straße, die führt doch 200 Meter höher als der See. Deswegen kann ich auf den See runtergucken, statt direkt am See vorbeizufahren. Ist doch viel schöner, ja. Und außerdem, wenn ich fahre ich jetzt, will ich ja nicht durch den Wald fahren, weil da sehe ich ja nichts, sondern rechts sind Wiesen und Weite. Und dann nehme ich doch lieber die Strecke. Und das ist aber nicht das, was mir, wer auch immer, die Technik empfiehlt, ne? Deswegen sich auf sich selber verlassen und deswegen, und vielleicht mit dem Sauerstoffmangel verbunden durch die Anstrengung, denke ich eigentlich gar nicht viel. Beim Joggen denke ich viel und habe gute Ideen, weil ich da auch nicht so anstrengend unterwegs bin und nicht so lange, ne? Aber beim Fahrradfahren den ganzen Tag, da schalte ich wirklich total ab, ne? Also, ja.
Apropos hier auf die Technik verlassen, da war ja jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, ja ein komplettes Blackout in Spanien und Portugal. Und das war meine Zeit auf dem Pilgerweg, der vorletzte Tag. Also ich war noch nicht in Santiago angekommen und habe das tagsüber gar nicht mitbekommen. Und abends war es dann so, wenn du, also es ging ja gar nichts mehr. Das hieß, wenn du kein Cash in der Tasche hattest, also Bargeld, konntest du dir auch nichts mehr kaufen, weil natürlich die ganzen Kassensysteme nicht gingen. Die Supermärkte hatten geschlossen, weil die Türen natürlich schon gar nicht aufgingen, geschweige denn, dass die Leute mit Karte bezahlen konnten oder Licht in den Läden war. Und es ist mir natürlich nochmal aufgefallen, weil mein erster Gedanke war dann auch, ja, wie viel Strom habe ich noch oder Akku auf meinem Smartphone, weil ich natürlich auch dort, um die Wege richtig zu finden, um Unterkünfte dann doch vorzubuchen, anders als du oder auch zu finden, bist du natürlich auch auf so einem Pilgerweg auf dein Smartphone angewiesen. Und da dachte ich auch noch mal, schau mal an, dein ganzes Leben auch auf dieser, also in dieser Auszeit, auf dieser Pilgerreise, ist doch abhängig von diesem kleinen Ding. Oder ich habe mich davon abhängig gemacht. Und dieser, es waren ja keine 24 Stunden, ne? Irgendwann nachts ploppte dann wieder das Licht auf, dann wussten wir alle, ah, jetzt geht's wieder. Aber das war schon mal so eine Erfahrung, wo ich sage, das tut uns mal ganz gut, mitzukriegen. Was kann ich denn alles nicht mehr tun, weil ich mich auf das mechanische, analoge gar nicht mehr einlasse?
Also interessant, wie gesagt, ich brauche die Technik überhaupt nicht, ich brauche kein Handy, also ich brauche es schlichtweg gar nicht. Und ich nehme es auch ganz häufig, nehme ich es beim Fahrradfahren nicht mit. Ich hatte es ursprünglich, habe ich mir mal mein erstes Handy gekauft, aus Sicherheitsgründen, falls ich stürze, weil ich immer allein unterwegs bin, wenn ich irgendwo in einer einsamen Gegend stürze, dass ich um Hilfe rufen kann, ne? Aber sonst auch meine erste Tour da mehrere Monate, Kenia, Tansania, hatte ich nichts mit. Ich hatte kein Telefon mit, meine Angehörigen, die wussten überhaupt gar nicht, wo ich bin die ganze Zeit. Also ich konnte mich nicht melden. Und eigentlich auch bei allen größeren Fahrten, ich bin auch per Handy nicht zu erreichen. Ich sage allen vorher, ich will nichts hören, ich will nichts sehen, ich melde mich von mir aus nicht. Wie gesagt, Hotels brauche ich nicht, irgendwelche Tipps oder sonst irgendwas suche ich eben selber. Und ich glaube, das finde ich grundsätzlich, kann man natürlich sagen, ich bin ein alter Knochen, aber ich glaube, grundsätzlich könnte man unserer Gesellschaft mal raten, sich darauf vorzubereiten, eben wenn der Strom vielleicht mal länger als ein paar Stunden weg ist und dass man einfach ein bisschen unabhängiger ist und dass man sich nicht so abhängig macht, ne?
Ja,
Und das ist
das
eben
läuft
auch.
ja unter dem Trend Detoxen, also dass du Digital Detox machst.
Ja,
Also
klar, und dass man solche Wörter überhaupt, das macht mich alles wahnsinnig. Aber die Sache ist eben grundsätzlich, für mich ist eben Reisen eben Freiheit. Und mich aufs Fahrrad zu setzen, ist Freiheit. Und wenn ich dann abhängig
Freiheit
bin
ist
von,
auch ein gutes, ja.
entweder von, wenn ich abhängig bin von Drogen oder abhängig bin von elektrischen Geräten, das macht mich einfach unfrei. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und deswegen auf sich selber verlassen können. Du steigst aufs Rad, so, du brauchst kein Benzin tanken und gar nichts. Ja, so, du brauchst im Grunde kein Geld. Und dann habe ich sowieso immer Bargeld dabei. Deswegen, ich brauche auch keine. Okay, das ist in manchen Ländern wird es jetzt wahrscheinlich schwer, wenn du in Norwegen bist oder so. Da war ich immer noch nicht. Aber grundsätzlich mir diese Unabhängigkeit eben zu erhalten und ich glaube, das trägt dann auch
Naja, aber die
Zufriedenheit
kann man ja auch behalten, wenn man es doch teilweise nutzt oder zumindest dabei hat, aber
bei.
vom
Ja.
her freier ist. Also uns sind viele Pilger auch untergekommen, die hatten sozusagen jeden Tag vorgetaktet, allein schon, dass sie die Unterkünfte vorausgebucht hatten. Das hat die also in die Lage versetzt, die mussten ihre Tagesrouten auch erreichen. Und ich dachte mir dann, ja, ich verstehe das irgendwie, wenn am Ende ein Flug liegt und so weiter, aber das Eigentliche ist ja diese Freiheit, wie du auch gerade schon gesagt hast, mal nicht durchgetaktet zu sein, wie im Alltag, wie im Beruf, wie auch im Privaten, in der Freizeit, sondern dass du jeden Tag entscheiden kannst, ich gehe weiter, ich bleibe, Ich nehme einen anderen Weg. Ich entscheide mich um zu dem, was ich vielleicht gestern noch geplant hatte. Und das ist diese große Freiheit, da hast du recht, was für mich auch Reisen anders macht als Urlauben. Urlauben ist geplant.
Das Problem ist immer natürlich diese Angstbesessenheit. Ne? Also ich habe so zwei Grundsätze. Ich könnte jetzt natürlich auch mit Hakuna Matata kommen und so finde ich alles gut und gehabt jeden Tag oder was weiß ich. Bei mir ist es von Anfang an, fürchte dich nicht aus der Bibel und von einer meiner Lieblingsbands, The Walkabouts, die haben ein Lied geschrieben, Fuck Your Fear. Und das sage ich mir ziemlich häufig, nämlich, dass man sich nicht von Angst leiten lässt. Und diese Angst besteht auch darin, abends keine Unterkunft zu finden oder so, ne? Und das ist eben einfach, wenn man sich immer so absichert, dann passiert eben auch nichts weniger Schönes. Weil du stellst nämlich fest, wenn du nämlich unterwegs bist und dann hast du vielleicht erstmal keine Unterkunft, ja, dann kann sein, dann landest du halt irgendwo im Schrebergarten bei irgendwem. Ja? So, und dann lernst du die besondere Gastfreundschaft der Leute kennen, weil die Leute lassen dich nicht hängen. Leute lassen einander nicht hängen. Menschen sind total nett. Und das kannst du halt nur erfahren, wenn du dich nicht unabhängig machst, wenn du, wenn du das vielleicht auch zulässt, dass du vielleicht mal auf Hilfe angewiesen bist. Und das ist, ich empfinde es als total schön, dankbar sein zu können. Ich helfe Leuten gerne und ich nehme auch gerne die Hilfe von Menschen in Anspruch, weil ich dieses Gefühl von Dankbarkeit auch schätze und auch weiß natürlich, dass Leuten das selber Freude macht, anderen Leuten Gefallen zu tun.
Das stimmt, ja, das stimmt. Also für mich war es durchaus auch neu auf dieser Pilgerreise. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich war ja sonst auch immer alleine unterwegs und bin so, wie du erzählst, einfach raus. Jetzt nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Backpacker-Rucksack und dann raus in die Welt. Aber was ich jetzt schon neu erleben konnte, und das fand ich richtig gut, ist diese Pilgergemeinschaft. Also in dem Fall bist du ja auf einem Weg unterwegs, wo alle, naja, ein einheitliches Ziel haben, zumindest wenn es darum geht, in Santiago de Compostela als Ziel deiner Pilgerreise anzukommen. Und das Schöne ist, du bist nie alleine, du kannst aber alleine sein. Also ich habe Leute getroffen, die haben gesagt, so hey, ich habe ja komplett mein eigenes Ding gemacht, habe eigentlich ganz wenig Leute gesehen. Und wenn du dich aber, sage ich mal, den Mut aufbringst, dich alleine auf den Weg zu machen, hast du trotzdem das Wissen und du merkst sehr schnell, mehr als nur das Gefühl, dass du jederzeit andere Leute ansprechen kannst, dass es Lust macht, Erfahrungen natürlich auszutauschen, Geschichten zu hören von Menschen, die aus der ganzen Welt kommen, aus Manila, aus Australien, aus Chile, extra nur um diesen Pilgerweg zu machen. Und das war für mich, ehrlich gesagt, auch eine komplett neue Erfahrung, mich da nicht alleine auf den Weg oder mich schon alleine auf den Weg zu machen, aber ja, andere Menschen anzunehmen.
Ja, ich fahre ja gerade deswegen auch alleine los, um möglicherweise sogar mehr Kontakt mit Menschen zu haben. Weiß ich nicht, stimmt das, als wenn ich jetzt mit
Ja,
jemandem
warum
zusammen
ist das so?
losfahre? Weil du triffst natürlich immer, wenn du alleine bist, triffst du natürlich viel mehr Leute, lernst du viel mehr kennen. Du bist selber offener dafür. Selbst, also wenn ich total abgespannt war mal als Journalist und dann keinen Bock hatte zu reden und so und mich geweigert hat, dass irgendjemand fährt, dann habe ich nach 3 Tagen merkst du dann doch, okay, jetzt fange ich an, Leute von mir aus anzusprechen, damit ich mal wieder irgendwie mit jemandem Kontakt habe oder so, ne? Das kommt dann schon und das passiert natürlich ganz leicht. Und wenn du irgendwo stehst alleine, dann sprechen dich die Leute eben an. Und wenn du zu zweit irgendwo stehst, sprechen dich die Leute nicht an, ne? Also ich glaube, grundsätzlich ist so ein Vertrauen in Menschen ganz gut. Und auch diese Angst ist natürlich vor Alleinreisen, ist natürlich total übertrieben. Was ich jetzt
Aber
eben nicht
das sagst
beurteilen
du jetzt so. Also das können wir jetzt so sagen. Lass uns dann noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil das ist so leicht dahingesagt. Geh doch einfach los, ist doch easy und die anderen freuen sich, wenn sie dir helfen können und so. Das ist ja, wenn du dich mal versuchst zurückzuerinnern, beim ersten Mal, ja, sind das ja berechtigte Ängste, ne? Ich würde da jetzt immer entgegnen, naja, du kannst ja jederzeit abbrechen.
Wo
Also,
sind denn die
wenn es
berechtigten Ängste?
losgeht,
Nee, ich
kann man
hatte
sich.
Ängste. Ich fand die irre. Ich finde die im Nachhinein finde ich die irrational. Oder das gehört halt zu Menschen dazu, dass man Angst hat, dann wappnet man sich, dann bereitet man sich drauf vor. Aber letztlich, was passiert denn? Das ist doch selbst für Alleinreisende mit dem Fahrrad. Wo passiert denn was? Jeder Fahrradfahrer, der irgendwie angegriffen wird oder entführt wird oder stirbt, steht irgendwo in der Zeitung. Wie viele Fälle stehen in einer Zeitung? Da passiert kaum was. Ja, das ist einfach, die Angst ist letztlich irrational, weil einfach nichts passiert. Also klar,
Aber
wenn ich
die
in Afghanistan
Zeit
rumfahre, dann
ja.
passiert was und in jedem ist die Gefahr ein bisschen größer, entführt zu werden. Deswegen war ich zum Beispiel nicht in Jemen oder ich würde nicht nach Somalia fahren. Ja? Also bestimmte Grenzen gibt es eben auch. Ne? Aber in der Regel kann man sich darauf verlassen, die meisten Menschen sind einfach nett und sind hilfsbereit und da passiert nichts. Ja,
aber da redest du ja jetzt, wie ist die Euse, also wie geht's nach außen hin mit der Angst um? Also ich glaube ja, die Angst beginnt ja erstmal innerlich in meinem Kopf für mich selbst zu sagen, mache ich den Schritt, mal zu unternehmen, allein schon hier ins Restaurant zu gehen, ne? Wo
ja.
normalerweise Menschen nicht alleine sitzen. Inzwischen mehr, wenn ich es jetzt im Verhältnis sehe zu den letzten 10, 20 Jahren, aber sich alleine schon alleine ins Restaurant zu setzen, ist ja schon etwas, was vielen Menschen schwerfällt und wo ich auch selbst sage, ich bin nicht jeden Tag in der Stimmung, dass ich das machen will und auch kann oder nicht. Also da.
Genau. Aber die Sache ist ja die, ne, im Grunde, dass man Leute eben, ich kenne solche Ängste auch, meine Eltern, die haben Schwimmbad. Ich bin manchmal, wenn ich da geschwommen bin und selbst als ich ein bisschen älter war schon, habe ich plötzlich die irrationale Angst gehabt, da ist ein Hai hinter mir her und habe mich umgeguckt. Oder ich habe gedacht, da ist ein Verbrecher oder irgendwer ist mir im Keller nachgestiegen, weil ich irgendwie so ein Gefühl hatte. So, ich zwinge mich dann halt dazu, mich nicht umzudrehen, ja, während ich da meine Bahn schwimme, was ja auch logisch irgendwie ist. Aber ich kenne diese Angst auch. Ja, die Sache ist nur die, ob man sich immer so zum Sklave seiner Angst macht. Ja, man muss Angst, muss man natürlich schon ernst nehmen, da muss man aber gucken, wie rational ist das überhaupt. Und dann muss man es einfach mal machen und dann verliert man eben die Angst. Und inzwischen, wenn ich eben nach Nigeria in Afrika, würde ich auch nicht unbedingt fahren. Aber wenn ich immer wieder, ich hatte eine Heidenangst von Ruanda, wo eben der Genozid war 1990. Aber in dem Moment, eigentlich, wo ich da war, habe ich gedacht, Moment mal, ey, alles gut, ich bin in Afrika, ich fühle mich wohl, die Leute tun ja nichts, weil die tun ja nie irgendwie was, ja, astrein. Ne? Und das ist dann eben auch dieser Erfahrungswert, der sich dann auch in die Seele niederschlägt. Das,
Schön
dein
formuliert, ja.
kollektives Gedächtnis oder irgendwas ändert sich daran, hey, du bist ja hier sicher. Du bist jetzt zwar im ganz anderen Land in Afrika, aber Afrika hat mir noch nie was getan. Ja? Also insofern muss man es
Also,
einfach mal
ich kann
ausprobieren.
mich noch total gut erinnern, als ich kurz vor meiner China-Reise stand. Und da wusste ich ja auch nicht. Also ich fahre in ein Land, das ich kulturell null kannte. Also ich habe mich bis dato damals noch überhaupt nicht um China ja schlau gemacht. Ich wusste nur, ich will dahin. Da ist irgendwie Goldgräberstimmung in Shanghai. Es wird meine Zukunft irgendwie beeinflussen. Ich will das kennenlernen. Ich wusste aber, also nicht nur, dass ich die Sprache nicht kann, sondern dass ich auch gar nichts lesen werden kann. Also, dass ich auf jeden Fall so blind und taub und stumm sein werde, wenn ich mein Gegenüber irgendwie eine Sprache wie Englisch kann, damit ich mich da verständigen kann, weil du kannst ja dann auch nichts lesen. Du kannst nicht mal lesen, wenn da ein Hotel ist oder ein Gästehaus, ne? Weil es, wenn es nicht in deiner Sprache da steht oder im Englischen. Und ich hatte mir so im Hinterkopf einen Plan B zurechtgelegt und gesagt, so, okay, wenn das nicht funktioniert, wenn du damit nicht klarkommst, dann fliegst du nach Australien weiter und machst dort die Westküste, die ich noch nicht kenne. Das war sozusagen meine Absicherung, die mich so beruhigt hat, also die mir meine Angst so ein bisschen genommen hat und gesagt hat, hey, dann machst du halt das. Und dann habe ich gemerkt, nur kurz, es ging wunderbar. Also wie du sagst, mit Mimik und Gestik und einem Lächeln kommen die Leute, die Einheimischen, auf dich zu, weil sie erahnen, was du gerade brauchst, entweder was zu essen oder eine Unterkunft. Und dann werden dir Lösungen auf einmal angeboten, die hättest du mit irgendeinem Führer oder so sowieso gar nicht kriegen können. China war ja damals und ist bis heute ja für Individualreisende total unerschlossen. So ging es mir jetzt aber auch wieder in Portugal und Spanien auf dem Pilgerweg, dass ich gemerkt habe, auch die Einheimischen, die grüßen, die feuern dich an, die geben dir einen Hinweis, wenn du falsch abgebogen bist und du eigentlich schon weiter hinten hättest die andere Straße oder den Weg nehmen sollen. Das fand ich ein richtiges Getragensein von den Menschen, auch von den Einheimischen, die dort vor Ort gewohnt haben.
Ich finde, was man sich wirklich merken kann oder verinnerlichen sollte, Menschen sind nett. Menschen sind einfach nett. Die meisten Menschen sind nett. Und ich hatte zum Beispiel auch, ich hatte Vorurteile gegenüber Japan. Ich dachte auch, die sind alle ein bisschen verklemmt oder irgendwie komisch drauf.
Ja,
Und da kann
verklemmt.
ich auch die Sprache nicht, ne? Da ist eben auch, du weißt gar
Da
nicht, wie
ist
du da
noch
U-Bahn fährst, weil du siehst ja eben keine arabischen Schriftzeichen und so. Und aber da sind wirklich Leute, die wollen in die Gegenrichtung reisen, die sehen dich an, sprechen dich an, du verstehst kein Wort und dann fahren die mit dir dahin, wo du eigentlich hin willst, ja. Und dann fahren sie wieder zurück. Ne? Und Leute, als ich da auf den Fujiyama gestiegen bin, mit Turnschuhen und kurzen Hosen, glaube ich, haben mir die Leute dann irgendwie warme Kleidung, haben die mir geborgt, haben mir zu essen gegeben und was weiß ich nicht alles. Ne? Und zwar ohne, ja, einfach selbstverständlich und gerne. Ne? Und deswegen, ja, einfach sich mal ein bisschen was zutrauen und den Schweinehund überwinden oder Angst überwinden, das ist ja auch ein Selbstzweck an sich. Das macht ja auch Spaß. Das setzt ja auch Glücksgefühle frei. Ne? Ich glaube, das ist überhaupt so ein Geheimnis für Glück, glaube ich. Ich nenne das so das Sauna-Prinzip. Man muss eigentlich Bedürfnisse schaffen. Also im Grunde, ne, dir ist vielleicht kalt, dann gehst du in die Sauna, dann freust du dich aufs Warme, dann ist es schön warm, astrein. Dann wird es aber irgendwann zu warm, du hast also wieder ein Bedürfnis auf mehr normale Temperatur. Dann gehst du halt raus aus der Sauna, freust dich auch, duschkalt, ne? Dann freust du dich wieder aufs Warme. Genauso ist es sinnvoll, ab und zu mal das Gefühl von Hunger irgendwie zu erzeugen, weil dann freut man sich total aufs Essen. Und genauso ist das Gefühl von Angst. Wenn das Gefühl von Angst vorbei ist, super. Ja, also im Grunde, der Trick ist eigentlich, sich bestimmten Situationen auszusetzen, die nicht so schön sind, und dieses Bedürfnis dann nach einer Normalität dann wieder zu befriedigen. Ne? Und dann fühlt man sich einfach gut, man hat was geleistet, man ist über seine Grenzen hinausgegangen und das ist doch Leben. Ja? Sich zu spüren und was zu erfahren und nicht nur immer in seiner Komfortzone bleiben, ist ja langweilig.
Naja, das eine ist, man muss es ja nicht als langweilig empfinden.
Ja, gut, sehr gut. Ja, genau. Das war jetzt nur meine Sicht. Ja, das kann man nicht
Genau,
verallgemeinern
man muss
vielleicht.
es ja
Ja.
nicht als langweilig empfinden.
Ja.
Wenn wir aber vielleicht nochmal bei dem Punkt bleiben, warum lohnt es sich, es mal auszuprobieren, dann würde ich sagen, du hattest es schon erwähnt, als du da deinen Job verloren hast, unfreiwillig, und dich geärgert hast. Also es gibt ja Situationen im Leben, da spürst du, das sind so Abzweigungen, ne? Oder da ist jetzt was passiert, mit dem musst du jetzt erstmal lernen, umzugehen. Und ich glaube, das sind wahrscheinlich am ehesten die Punkte, wo so ein Thema. Du kannst eine Therapie machen, du kannst ein Coaching machen, du kannst dich als Einsiedler ein paar Wochen wegsperren. Das geht ja alles. Warum macht man das? Um wieder einen roten Faden fürs Leben zu finden. Und dabei vielleicht auch festzustellen, an die Richtung A, B und C habe ich noch gar nie gedacht. Aber die ist mir jetzt auf einmal gegeben worden. Und sich in diesen Zustand zu versetzen, dass dir andere Richtungen gezeigt werden. Das finde ich, dafür lohnt es sich, an sowas mal zu denken, sich eine Auszeit zu
Ja.
nehmen, zu reisen, es vielleicht sogar ganz alleine zu machen.
Ja, aber andererseits, ich würde sagen, man sparen tut man ja auch. Geld sparen tut man dann, wenn man Geld hat, wenn es einem da gut geht, ne? Und genauso würde ich sagen, Reisen würde ich gerade dann machen, nicht so als Konfliktbewältigung. Dann ist es vielleicht manchmal schon zu spät, ja. Sondern im Grunde, ich sehe das immer, andere legen Geld auf Sparkonto und ich lege Erinnerungen in meinen Schatzkästlein. Das heißt, ich sorge konstant, sorge ich dafür, dass ich irgendwie mich an irgendwas später mal erinnern kann, was schön war, um eben von diesen Erinnerungen zu zehren, bevor es eben irgendwann zu spät ist. Ne? Irgendwann bin ich vielleicht gebrechlich oder keine Ahnung und dann kann ich eben das nicht mehr machen, was ich jetzt gerade mache. Das muss ich jetzt machen. Und
Auch
das
ein
muss ich
Grund,
machen,
ja.
solange ich mich gut fühle und je besser ich mich fühle, desto mehr macht Reisen wahrscheinlich eben auch Spaß. Ja, also insofern, je fitter du bist, desto mehr strahlst du auch und desto positivere Energie hast du, darauf reagieren wieder die Leute. Insofern, ich sehe Reisen auch, also ich zwinge mich manchmal auch zu reisen, einfach aus dem Bewusstsein raus. Ich muss einfach für Input sorgen. Als Journalist bin ich das ja auch gewohnt. Ich muss recherchieren, recherchieren, recherchieren. Ich muss für Stoff sorgen, egal wo ich gearbeitet habe, ob für Parteien oder Gewerkschaften. Da habe ich auch. Ich habe immer gesagt, ich muss jetzt mal wieder raus, ich muss auf die Straße, ich muss wissen, was bewegt die Leute, damit ich darüber schreiben oder darüber berichten kann.
Okay, aber du hast es dann als Teil sozusagen deiner, ja, auch deines beruflichen Interesses dann gesehen, dass du wieder was hast, oder
Nicht
darüber schreiben
nur, also eben
kannst
auch.
oder anderen Blick darauf bekommst. Also ich muss schon sagen, bei mir war es eher so, dass ich immer zwischen meinen Jobs ja ein Jahr Auszeit genommen habe und dann gesagt habe, okay, ich war noch nie in China, geh nach China. Ich war noch nie in Australien oder Südamerika, geh da mal hin. Also es war schon mehr so auch zu sagen, ich muss aus meinem Hamsterrad rauskommen, um wieder auf neue Gedanken, Ideen zu kommen, gefüttert, wie du so schön gesagt hast, aber von Erlebnissen, die mich, ja, ich weiß nicht, muss man immer nach vorne, muss einem etwas nutzen und nach vorne bringen, ist vielleicht auch so ein bisschen blöd, aber in dem Fall würde ich sagen, also es hat mir mental geholfen, mich nach vorne zu bringen.
Es muss nicht, aber wie gesagt, bei mir ist es auch so ein bewusster Prozess, dass ich eben sage, genauso wie ich eben manchmal sage, so ich muss jetzt mal wieder joggen, um eben einfach fitter zu sein, oder ich muss jetzt die Tüte Chips, muss ich jetzt mal weglassen, sonst wird es zu viel. Ne? Also insofern ist so eine Mischung. Ne? Also aber im Grunde vertraue ich letztlich eben immer auf meinen Körper und auf das, was ich wirklich will. Ich habe jetzt die letzten Jahre bin ich eben nicht gereist, das hat sich auch mit meiner Tochter zu tun. Und weil ich hier einfach auch happy bin, so wie es ist hier. Ich lebe ja an so einem See, in der Natur, irgendwie alles ganz schön. Insofern war das Bedürfnis jetzt auch nicht so groß. Aber wie gesagt, jetzt mein Pflichtbewusstsein mir selbst gegenüber sagt mir eben, ich muss jetzt los und das mache ich deswegen auch.
Ah, die Achtsamkeit.
Im Dezember, Januar, dann fahre ich eben, habe ich 2 Monate, nehme ich mir auf mindestens 2,5 Monate, nehme ich mir auf jeden Fall eine Auszeit vom Job und reise dann irgendwie möglichst verrückt und wirklich frei, reise ich dann wirklich rum, ohne nur Hinflug irgendwo, Shanghai, dann Neuseeland und dann mal gucken. Und ja, einfach auch aus dem, ne, am meisten freue ich mich dann ehrlich gesagt auf Gomera, ja, wo ich mich auskenne, wo Freunde von mir sind, alles schick, aber vorher muss ich eben einfach mal wieder mein Konto auffüllen mit Erlebnissen und damit ich was zu erzählen habe und so weiter.
Ist das so Erzählenhygiene auch? Lebenshygiene für dich?
Nee, weiß ich, so bin ich ja überhaupt, so bin ich irgendwie gar nicht. Sehen wir sowas, denke ich gar nicht.
Vielleicht.
Ich glaube, das ist eher so ganz pragmatisch, oder so, dass ich ahne, wie es jedenfalls für mich funktioniert, was macht mich glücklich. Ich bin ganz häufig, wenn ich in der Hängematte liege und in der Sauna sitze, dann denke ich an meine vergangenen Reisen. Da denke ich nicht an das letzte Jahr, wo ich zur gleichen Zeit schon mal in der Sauna war oder wo ich irgendwie durch meinen, keine Ahnung, im See geschwommen bin, ja, was ich häufig mache, sondern da denkst du eben an, dass du irgendwie einen Löwen gesehen hast oder dass ich einem Grizzlybären gegenüberstand in Alaska oder so. Ne?
Ja.
Und das schüttet dann eben einfach auch irgendwelche Glücksgefühle aus und das ist das, was den Unterschied macht. Und das kannst du halt nicht planen, aber dem kannst du dich aussetzen, indem du einfach mal losfährst und eben nicht Pauschalreise und auf Sicherheit und sowas alles. Ne?
Okay, kommen wir mal zu dem hier mehr Arsch, weniger Hose zeigen für alle, die zuhören und vielleicht auch ein bisschen dem jetzt entgegenwirken, ne? Die Fernreisen, Löwen gibt's ja jetzt nicht im Schwarzwald oder so. Also es geht nicht immer nur darum, in die ganz, ganz weite Ferne zu reisen. Ich habe gelernt jetzt mit dem Jakobsweg, mit der Pilgerreise, wenn du guckst, kannst du in deiner unmittelbaren Umgebung in ganz Deutschland, ganz Europa direkt auf so einen Pilgerweg zum Beispiel einsteigen. Von zu Hause aus. Also du kannst mal 1, 2, 3, 4, 5 Tage dich da auf den Weg begeben, den zu wandern. Das ist ausgeschildert. Das sind ja so die Zubringerwege. Also es muss nicht gleich das Große sein, was ja auch sehr, sehr anstrengend sein kann, wenn man da den Jakobsweg im Norden zum Beispiel macht. Also da braucht man schon ein bisschen mehr Kondition als das, was ich jetzt mitgebracht habe auf meinem portugiesischen Weg. Aber man kann das in dem Fall über jetzt den Pilgerweg direkt auch mal zu Hause ausprobieren, Rucksack packen und dann zu Hause einfach loslaufen in dem Zeitbudget, was man gerade hat.
Ja, ich habe auch, ich habe mich gefragt, warum erlebe ich jetzt, also ich lebe hier gerade in Brandenburg, ganz in der Nähe von Berlin, warum erlebe ich hier so wenig, was ich erzähle? Ne? Und es liegt eben daran, wenn ich in Afrika bin oder sonst wo, dann bin ich einfach offener, dann gehe ich auf die Leute zu, dann will ich was erfahren und spreche mit den Leuten. So, und deswegen bin ich dazu übergegangen, hier, wenn ich in Brandenburg fahre, dass ich eben tatsächlich mal, wenn Leute da irgendwie stehen und eine Pause machen, dann stelle ich mich dazu und sag was und fange ein Gespräch an. Und schwupps, erfährst du plötzlich interessante Sachen. Ja? Mhm. Und deswegen habe ich eben jetzt eigentlich seit mehreren Jahren, habe ich eben so eine Tour, mache ich immer durch Deutschland, manchmal nur 3, 4 Tage mit dem Klapprad, damit der Zug mich mitnimmt.
Okay.
Und da lege ich es dann eben drauf an, auch mit Leuten zu sprechen. Manchmal warte ich auf den Zufall auch. Ich stehe da einfach irgendwo und tatsächlich hält dann irgendwie ein Trecker hält dann an und der fängt dann mit mir zu quatschen. Ne? Oder, keine Ahnung wo, das macht auch total Spaß. Das legen wir ganz auch vor der eigenen Haustür, kann man finden. Und das kostet auch gar nicht viel Geld. Ja? Also in der Tat, man muss jetzt keine Fernreise machen.
Ja.
Trotzdem, wenn man das Geld hat, sollte man vielleicht mal eine Fernreise machen. Also,
genau, aber das ist ja interessant. Also das fand ich schon erstaunlich. Mir war auch gar nicht so bewusst jetzt dieses Pilgerreisen. Das ist für jeden Geldbeutel. Also du kannst da sehr günstig sehr viel erleben und reisen, weil zum einen die Übernachtung zum Beispiel in den Klöstern in der Regel umsonst sind. Also da gibt man dann Spenden oder hinterlässt Spenden. Man kann natürlich auch ein Fünf-Sterne-Hotel nehmen. Also da ist die Range sozusagen, da ist alles möglich. Und das Zweite ist, das wusste ich auch nicht, Restaurants und Kneipen bieten Pilgermenüs an. Da kannst du also für 10, 11, 12 Euro, ich weiß noch, unser erster Tag, das war in Portugal, in den Dünen-Restaurant, da haben wir eine Fischplatte bekommen, eine Gemüsesuppe, ein leckeres Dessert, ein Glas Wein dazu und noch einen Kaffee danach für 12 Euro.
Na,
Hammer, oder?
Wahnsinn.
Aber das ist eben in dem Fall jetzt schon weiterhin das Ansinnen. Es sollte jeder die Möglichkeit haben, zu pilgern.
Ja, super.
Und das auch nochmal für junge Leute, ne? Da waren viele junge Leute auch unterwegs. Du kannst natürlich auch zelten und so, aber es musst halt alles mitschleppen. Also ich hätte es jetzt nicht gemacht. Ich hatte einen Schlafsack dabei, damit ich sozusagen immer warm war, egal wo wir übernachtet haben. Aber das finde ich schon auch einen schönen Aspekt, ne? Also, dass es nicht vom Geldbeutel abhängt, um solche neuen substanziellen Erlebnisse machen zu können.
Ja, das ist eben auch, wenn man unterwegs ist, sich ein bisschen anstrengt, dann einfach ein Brot und Käse und Weintrauben oder einfach eine Paprika, die hält auch ziemlich lange, die hält auch 2 Tage. Also im Grunde letztlich, wie preiswert man doch irgendwie durchs Leben kommt und es schmeckt total gut. Wenn du da am Wegesrand sitzt, dann ist einfach irgendwie ein Brot mit Schmierkäse oder so, ne? Boah, ey, schmeckt total toll, ja. Also insofern brauchst du wirklich keinen Steak oder irgendwie sowas, ne? Also ja, auch das, genau. Ja,
Vielleicht noch
Klaus.
ein Vorteil zum Schluss, der mir einfällt, weil du es erwähnst. Der Genuss des Einfachen und dass weniger mehr ist, auch weniger mitzuschleppen, weil in dem Fall musst du ja auch alles selbst tragen. Also du musst dich auf einmal begrenzen. Das ist vielleicht erstmal eine Zumutung in der Vorbereitung, aber auf dem Weg merkt man, das befreit auch total. Na, ich muss mir gar nicht erst überlegen, was ich anziehe, sondern ich habe ja nur ein paar Sachen dabei,
Genau.
die entweder noch nass sind oder dreckig sind. Also kann ich nur was nehmen, was jetzt gerade einsatzfähig ist. Aber genauso beim Essen, dass auch da das Einfache nach einer körperlichen Anstrengung sowieso wie ein Fünf-Sterne-Menü schmeckt. Also mir zumindest.
Du kannst auch mal mit einer Kokosnuss ganze, ne? In Afrika in vielen Tagen habe ich einfach Kokosnuss und Bananen, ne? Irgendwie sowas. In
Also.
Amerika, da will ich jetzt keine Werbung für machen, aber in Amerika frühstücken ging für mich überhaupt gar nicht, ja, vom Plastikgeschirr und all dieses komische Essen da.
Okay.
Und dann habe ich, wenn ich da unterwegs war im Wilden Westen, habe ich tatsächlich morgens, was ich so zu Hause nie mache, habe ich einen halben Liter Coca-Cola getrunken und
Ja.
erschütternderweise reicht das für den ganzen Tag. Also dieses Scheißzeug reicht tatsächlich aber dafür, dass du den ganzen Tag genug Energie hast und
Ja.
am Abend isst du dann eben was Vernünftiges. Aber trotzdem, ich will nur sagen, du kommst eben klar irgendwie mit Situationen. Und da muss man eben auch, letztlich muss man da eben keine Angst vor haben, ne?
Du kommst klar, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, oder? Für
Ja,
unser
schön.
Thema zu mehr Reisen und weniger Urlauben, wo alles vorgeplant ist, ein bisschen das Unwägbare zuzulassen. Ja, wir wollten ein bisschen
Ja.
Mut dazu machen, ne?
Genau, Menschen sind nett, ne? Das ist meine Botschaft, falls es noch
Menschen sind
jemand nicht
nett.
wissen sollte. Man kann Menschen vertrauen, man kann sich selber vertrauen. Man muss sich nur darauf einlassen.
Und man kann ganz weit weg in die Ferne ziehen, man kann es aber auch ganz nah vor der eigenen
Lassen.
Haustür machen. Das ist, glaube ich, auch nochmal, um direkt mal loszuziehen, vielleicht auch nochmal ein schöner Aspekt.
Genau.
Also Markus, wir sehen mal weiter, wo es uns das nächste Mal hinzieht, dich und mich. Wobei, du hast deins schon geplant.
Shanghai, genau.
Genau. Und ich werde vielleicht mal in meiner näheren Umgebung den Jakobsweg wirklich weiterhin entdecken.
Ja, mach das, super.
Ganz spannend. Also, in diesem Sinne, buon Camino.
Okay, alles gut. Ja, guten Weg, genau.
Danke dir fürs Reinhören in unseren Podcast. Und lass uns sehr gerne ein Like da, teile uns mit Freunden und Familie und am besten abonniere unseren Podcast.
um immer wieder Anregungen von Mutmachern zu erhalten, wie wir alle mehr Arsch in der Hose zeigen können für mehr Nachhaltigkeit und Vielfalt in unserem Leben. Bis zum nächsten Mal.